Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie aus dem Enlightenex Studio in Frankfurt zu unserem Webcast Radio Enlightenex. In der Serie über unsere neueste Ausgabe von Enlightenex, die jetzt schon einige Wochen am Markt ist, mit dem Thema neue Perspektiven einer sich entwickelnden Spiritualität. Wie ich euch Ihnen am E-Mail schon angekündigt habe, werden nächste Woche und übernächste Woche hier zwei Studiogäste sein. Nächste Woche Anna-Katharina, eine bekannte Anthroposophin aus Nordrhein-Westfalen, und übernächste Woche die spirituelle Lehre Annette Kaiser aus Zürich, aus Interlaken. Und ich freue mich auf beide Gäste sehr. Heute möchte ich gern einen Artikel des neuen Magazins mit Ihnen besprechen und mit Ihnen diskutieren, der mir besonders am Herzen liegt. Das ist die Kolumne, die ich selber geschrieben habe zum Thema eine Beziehung zu Gott und die in einer gewissen Weise auch ein Versuch meiner eigenen Reflexion zu der ganzen Thematik dieses Magazins neue Perspektiven einer zeitgenössischen Spiritualität darstellt. Und viel von dem, was ich in dieser Kolumne anschneide, ist schon eigentlich im Titel dieser Kolumne angelegt, nämlich eine Beziehung zu Gott, weil dieses Thema, eine Beziehung zu Gott, ist eigentlich eine Fragestellung, und wir haben es in einigen von den letzten Telefonaten hier schon angesprochen, die eher Erinnerungen hervorruft an eine traditionelle, vormoderne Form von Spiritualität, an eine Form von Spiritualität, die geprägt ist aus einer Beziehung zu der Kirche, sei es der katholischen Kirche, sei es der jüdische Glauben oder sei es traditioneller indischer Glauben, und eine Beziehung zu diesem Absoluten, das in der traditionellen Bezeichnung des christlichen Glaubens eben Gott heißt. Das ist eigentlich eine Form von Beziehung, die in den letzten Jahrzehnten eben nicht mehr im Vordergrund unserer Spiritualität stand. Im Vordergrund unserer Spiritualität in den letzten Jahren stand eben eine Spiritualität, die mehr auf eine direkte Erfahrung des Absoluten, eine Erfahrung von Mystik, eine Erfahrung in Meditation, eine Erfahrung der Non-Dualität in uns selbst als Ziel oder auch einfach als Inhalt diese Spiritualität hatte. Und das war eine sehr, sehr wichtige Wende, denke ich, in unserer Spiritualität. Weil, wenn wir einfach so anschauen, die Entwicklung der westlichen Spiritualität in den letzten 200 Jahren, hat in Europa zumindest seit dem 17. 18. Jahrhundert angefangen, etwas dogmatisch, glaubensmäßig, rein auf die Vorstellung eines Gottes orientiertes zu sein, auf die lebendige, innere, mystische Erfahrung eines lebendigen Gottes, ist eigentlich etwas, das unserer christlichen Spiritualität im letzten Jahrhundert sehr abhanden kam. Mit der Aufklärung und spätestens mit Nietzsches Gott ist tot und dem Triumph unseres modernen Materialismus ist selbst diese abstrakte Vorstellung von Gott etwas gewesen, das immer mehr nur mehr in sehr konservativen Kreisen unserer Gesellschaft wirklich en vogue war, und eine moderne Beziehung zum Leben war immer mehr eine Beziehung, die durch Rationalität, durch Intellektualität, durch Aufgeklärtheit geprägt hat, aber nicht durch eine lebendige Beziehung zu so etwas wie Gott. Und insofern denke ich, dass das, was in den 60er Jahren bei uns passiert ist, nämlich die Wiederentdeckung der Mystik, vor allem durch östliche Praktiken, Zen, indische Praktiken, Zen-Meditation, ein unheimlich wertvoller Vorgang war. Weil das, was bei uns so radikal ausgetrocknet war, wirklich eine lebendige Beziehung zu dieser tiefen Dimension des Lebens, wurde vielen Menschen eigentlich erst wieder durch Zen-Meditation, durch tiefe Praxisen von Psychotherapie und durch andere meist östliche Wege zugänglich, sei es Sufi-Traditionen, sei es hinduistische Traditionen. Das heißt, irgendwie war das eine Ausbruchbewegung aus unserer eigenen Tradition, aus der Befangenheit unseres eigenen westlichen Intellektualismus, der wieder eine neue Mystik zugelassen hat. Eine neue Mystik, die, glaube ich, unheimlich wichtig ist, weil erst aus ihr heraus können wir wirklich von einer lebendigen Beziehung zu dem Gott sprechen. Aber das, was in diesem Titel von dieser Kolumne ausgedrückt ist, eine Beziehung zu Gott, drückt etwas ganz Spezielles aus. Nämlich etwas, was nicht so direkt in dieser inneren Erfahrung des Absoluten angesprochen wird, sondern eher eine Beziehung eines Individuums zu etwas Absolutem ist. Und ich habe das in den letzten Webcasts immer wieder angesprochen und mit einigen der Gästen immer wieder durchbesprochen, dass diese drei Dimensionen, die der amerikanische Philosoph Ken Wilber in Diskussion eingebracht hat, was er die drei Gesichter Gottes nennt, was er die drei Beziehungen oder die drei Perspektiven zum Absoluten nennt, hier eine unheimliche Bereicherung der Diskussion mit sich gebracht haben. Weil auf einmal konnte man sehen, dass das, was er das erste Gesicht Gottes nennt, diese innere mystische Beziehung, das, was er das zweite Gesicht Gottes benannte, diese Beziehung eines Individuums zum Absoluten, und das, was er das dritte Gesicht Gottes nannte, die Es-Beziehung, unsere Erkenntnis oder unsere Erfahrung, dass in der Natur, in der Schöpfung sich Gott manifestiert, dass diese drei Dinge zusammengehören und dass man sie nicht gegeneinander ausspielen muss. Weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, für mich war es auf jeden Fall jahrzehntelang so, dass ich meine spirituelle innere Erfahrung in Meditation im Gegensatz gesetzt habe zu den traditionellen Vorstellungen eines Gottes, zu dem man eine Beziehung haben kann. Und natürlich hat das auch seine Berechtigung, weil in der Regel, gerade in unserer christlichen Tradition, haben wir aus dem Gott ein Gegenüber gemacht, das im Äußeren uns gegenüber sitzt. Eine Dualität, wo Gott einfach ein Objekt unserer Anschauung ist und kein Teil unserer lebendigen Realität. Aber was Ken Wilber hier einbringt, ist, dass diese drei Dinge nicht auseinanderfallen müssen und dass diese Beziehung zu Gott keine duale Beziehung sein muss, sondern eine bestimmte Perspektive, die ich eingehe, nämlich, dass ich einerseits dieses Absolute wirklich in einer sehr tiefen, non-dualen Weise erfahren kann, aber andererseits eine Perspektive einnehmen kann, wo ich als Individuum in meiner relativen Existenz eine Beziehung zu etwas Absoluten einnehme. Und das ist etwas anderes als diese innere Erfahrung. Und zu sehen, dass beides gleichzeitig möglich ist, dass, dass man das nicht gegeneinander ausspielen muss, war für mich zumindest eine unheimlich hilfreiche Deutung dessen, was es ist, eine Beziehung zum Absoluten zu haben. Denn auf einmal konnte man sehen, dass diese Perspektive, dass ich als Individuum, als Tom Steininger, eine Beziehung zu etwas habe, was etwas Absolutes ist, nicht im Gegensatz dazu steht, was ich in meiner Meditationserfahrung erfahren kann, dass es einfach kein zweites gibt. Und dass meine Erfahrung, sei es in der Natur oder sei es einfach die Erfahrung des Kosmos, dass das ganze Ausdruck des Absoluten ist, dass es in keinem Gegensatz dazu steht, dass ich eben auch diese Ich-Perspektive, diese Du-Perspektive und diese Es-Perspektive haben kann. Das heißt, alle drei Perspektiven gleichzeitig sind. Und insofern gab es in den letzten Jahren, seit diesen zwei Jahren, seit das wirklich von Ken Wilber eingebracht ist, immer wieder einfach ganz spannende Gespräche. Was ist denn diese Du-Beziehung zu Gott? Und was ich hier in der Kolumne sehr stark ansprach, ist eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, dass Menschen, die Ken Wilber lesen oder Menschen, mit denen ich dieses Thema von Ken Wilber mit einbringen, diese Dimension der Du-Beziehung ganz spannend finden und dann einen Satz sagen, der so ähnlich klingt wie, ja, diese Du-Beziehung zum Absoluten, das ist, dass ich Gott in jedem anderen Menschen als Du begegnen kann. Und das fand ich immer einerseits wunderschön, aber andererseits hat mich das auch immer irritiert, weil da ein Teil meiner eigenen Erfahrung überhaupt nicht angesprochen wird. Weil es stimmt natürlich, und es hat was Wunderschönes zu sehen, dass wir ineinander das Absolute auch sehen können. Im Buddhistischen gibt es schon diesen schönen Satz, ich würdige den Buddha in dir. Aber was in dieser Art über diese Du-Beziehung zum Absoluten, diese Du-Beziehung zum Gott in meiner Wahrnehmung immer wieder fehlt, ist, dass es eine Beziehung zu etwas ist, das mich radikal übersteigt. Dass es eine Beziehung ist, die nicht einfach so eine Flachlandbeziehung ist, von einem Kumpel zum anderen, sondern dass, wenn ich wirklich eine tiefe Erfahrung dessen habe, was denn diese absolute Dimension eigentlich ist, dass das etwas ist, das mich sehr in Ehrfurcht versetzt. Das ist einfach, das Potenzial hat mich sehr in Ehrfurcht zu versetzen. Etwas, vor dem, so habe ich das auch in dieser Kolumne geschrieben, vor dem man in die Knie gehen kann. Etwas, das Hingabe verlangen kann. Also diese vertikale Dimension dieser Du-Beziehung, dass es eine Beziehung zu etwas Höherem ist, nicht nur eine Beziehung, die man einfach zu jedem haben kann, den man mit Du ins Auge sehen kann. Nicht, dass das nicht dort auch sichtbar ist, aber dort, wo es wirklich sichtbar ist, ist es meistens bei Menschen, die sehr radikalen Ausdruck vielleicht dieser höheren Dimension sind. Und vielleicht ist auch hier schon ein Aspekt mit reingekommen, den ich sehr spannend finde zu sehen, dass auch die Art und Weise, wie das Absolute bei uns Menschen reflektiert werden kann, also inwiefern jemand Ausdruck dieser Dimension sein kann, sehr unterschiedlich ist. Und dass es eben Menschen gibt, die vielleicht hier eine höhere Verwirklichung haben oder eine stärkere Manifestation dessen sind, was diese absolute Dimension letztendlich ausmacht. Wir hatten das im letzten Telefonat, wo wir über die Schüler-Lehrer-Beziehung sprachen, mit angedeutet. Also diese Fragestellung, wenn ich diese Beziehung zu einem Du habe, das ein Absolutes ist, wozu habe ich denn hier eigentlich eine Beziehung? Und inwiefern verpasse ich die Beziehung eigentlich, wenn ich nicht sehe, dass es etwas ist, was wirklich radikal über mich hinausgeht, eine radikal höhere Dimension ausmacht, etwas, das wirklich Ehrfurcht erweckend ist. Diese Beziehung, dass das wirklich etwas ist, wo ich nicht sozusagen auf gleichem Fuß dem gegenüberstehe, dass ich als Individuum, als in meiner relativen Existenz nicht einfach gleichwertig dem gegenüberstehe, sondern dass da etwas ist, das mir Ehrfurcht abverlangt, ist eine Dimension dieser Beziehung zu diesem Du, die ich radikal wichtig finde und die ich in diesen Gesprächen immer wieder radikal wichtig fand und wo interessanterweise öfter als nicht mir von der Gegenseite, von einem Menschen, mit dem ich hier im Gespräch bin, so eine gewisse Skepsis, ein gewisser Unglauben oder auch ein gewisses Unbehagen entgegenkam, weil das doch dann zu hierarchisch ist, wie ich das Ganze empfinde. Und vielleicht ist das genau der Punkt, dass diese Beziehung eben keine Flachlandbeziehung, sondern eine hierarchische Beziehung ist und dass ich vielleicht dieses Gegenüber, dieses Absolute wirklich nur dann auch erfahren kann letztendlich, auch in seiner eigenen Qualität erfahren kann, wenn ich reinlasse, dass es etwas ist, das mich übersteigt. Und dass das eben etwas ist, das in unserer pluralistischen, demokratischen, aufgeklärten Gegenwart nicht üblich ist. Der Hauptreflex, den wir haben, ist, das sei doch eine Herr-Knecht-Beziehung. Das sei doch absolutes Mittelalter. Und natürlich, da ist auch was dran, weil das ist etwas, was im Mittelalter auch wirklich diese mittelalterliche Dimension hatte. Aber was ich so spannend finde und was ich gerne mit euch, mit Ihnen besprechen möchte, gibt es eine Beziehung zu diesem absoluten, das Individuum übersteigenden, die diese hierarchische Dimension anerkennt, ohne in dieses Mittelalterliche hinein zu verlangen. Das heißt, kann ich wirklich die Würde der Moderne, die Würde unserer eigenen Ständigkeit, die Würde unserer Freiheit, die Würde dessen, dass wir selbstständige, eigenverantwortliche Individuen sind, kann ich das alles mitnehmen und trotzdem in der spirituellen Erfahrung oder in der spirituellen Suche erkennen, da ist eine Dimension, die verlangt Hingabe. Die verlangt, dass ich in die Knie gehe und dass wirklich das heilige Leben, um es jetzt einmal so zu formulieren, sehr viel damit zu tun hat, dass ich auch in der Lage bin, in die Knie zu gehen und diesen Schlüsselsatz des Neuen Testaments in der christlichen Religion, dieser Schlüsselsatz, dein Wille geschehe und nicht der meine, der das ja irgendwie ganz prägnant auf den Punkt bringt, kann das auch in einer modernen Form seine Berechtigung haben. Ich meine, viel von dem, was die Arbeit in Leiden Next ausmacht, hat auch mit dieser Dimension zu tun. Und ich habe das in dieser Kolumne auch beschrieben, weil der Hintergrund meiner Überlegungen auch so die eigene Erfahrung, der eigene spirituelle Weg ist, wo ich einfach in dieser Kolumne mitreflektiert habe, die Zeiten, wo ich und meine Freunde sehr überzeugt waren, einen sehr authentischen spirituellen Weg zu gehen und wir diesen Weg mit einem spirituellen Lehrer gegangen sind und gehen, Endo Cohen, und der auf einem bestimmten Punkt gesagt hat, Leute, das ist es nicht. Wir müssen zu einem anderen Platz gehen, zu einem höheren Platz gehen. Und das, was ihr glaubt, was eine authentische spirituelle Beziehung zum Absoluten ist, das ist es nicht. Und ich weiß, meine eigene Erfahrung noch immer, wie sehr wirklich jede einzelne Phase in mir das, was mein spiritueller Lehrer, dem ich ja sehr vertraut habe und sehr vertraue, wie sehr ich das überhaupt nicht hören wollte, welcher innere Widerstand gegenüber dieser Forderung einer anderen authentischen Spiritualität war, die unser Lehrer uns hier entgegengebracht hat. Und welcher Konflikt das auch zwischen uns und unserem Lehrer ausgelöst hat. Und dass all das, was wir heute als Schlüsselelement von unserer Arbeit in Leiden Next sehen, diese wirklich aufbrechende, non-duale Intersubjektivität, eigentlich erst möglich geworden ist, nachdem wir, und damit meine ich meine Freunde und mich, zu einem gewissen Teil zumindest vor dieser Dimension auf die Knie gegangen sind. Auf die Knie gegangen sind in einer Art und Weise, dass man wirklich nämlich bis zum Kern sich eingesteht, dass es hier ein dickes Ego gibt, dass es hier ein dickes Ego gibt, dass dieses Ego in der Regel das ist, was ich bin, und dass es eine radikal andere Beziehung zum Leben braucht, um jenseits dieses Egos zusammenkommen zu können. Und dass das etwas ist, was schön klingt und was nach einer ganz tollen, spannenden, aufregenden Spiritualität klingt, aber weniger aufregend und weniger romantisch ist, wenn man es wirklich tun muss. Und ich hatte das Glück, mit einem spirituellen Lehrer zu sein, der hier einfach sehr kompromisslos ist. Nicht, dass ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, hier wirklich diese Arbeit zu machen, aber ich weiß, dass in meinem speziellen Fall die Hilfe von jemandem, der hier wirklich so kompromisslos Authentizität und Nicht-Authentizität auseinanderhält, und auch das ist ja auch eine Form von Hierarchie und von Vertrauen, weil auch ein Vertrauen da ist, dass jemand wie ein spiritueller Lehrer eben zumindest zu einem größeren Ausmaß, wenn nicht sogar vielleicht sogar in einem radikalen Ausmaß, ein Ausdruck dieser höheren Dimension ist, dem ich mehr vertrauen kann als meinem Ego. Und dass erst in diesem Vertrauensverhältnis, sei es als Vertrauensverhältnis in einer zwischenmenschlichen Beziehung mit einem Lehrer oder sei es ein Vertrauensverhältnis dem Absoluten direkt gegenüber, weil dieser Satz der Bibel, dein Wille geschehe und nicht der meine, ist ja ein Satz, der direkt an das Absolute gerichtet ist. Und in dem Augenblick, in dem das zumindest zu einem guten Grade Teil unserer menschlichen Realität wird, entsteht eine andere Beziehung zu diesem Absoluten, wo, und das ist das Entscheidende, die Möglichkeit besteht, dass das Ego nicht mehr am Steuerrad sitzt. Und ich glaube deswegen, und gerade deswegen ist diese Beziehung zu Gott, wie ich diesen Titel von dieser Kolumne so genannt habe, so entscheidend, weil sich da so ganz deutlich diese Polarität darstellt und auch diese Fragestellung darstellt, wer sitzt denn wirklich am Steuerrad? Und erst wenn man wirklich tief in sich hineingeht und sieht, wie sehr man gemacht ist aus seinem eigenen individuellen, aber auch aus unserem kulturellen Ego und wie sehr eigentlich unsere spirituellen Ambitionen oft einfach nur Ambitionen sind und wie sehr es wirklich eine Arbeit braucht, so hier woanders hinzugehen, und man auch Respekt davor bekommt, dass es wirklich ja kein Kinderspiel ist, eine authentische Beziehung zu dieser Dimension aufzunehmen, die eine absolute ist. Und die Frage, und ich habe die Frage auch in der Kolumne nicht beantwortet, weil ich glaube, dass es eine offene Frage ist, die wir gemeinsam miteinander diskutieren müssen. Wie ist das möglich, wirklich diese demütige Haltung zu finden, in einem selbst echt und authentisch, aber trotzdem in kein unmündiges, mittelalterliches Verhältnis zueinander oder auch nicht zu dieser absoluten Dimension reingehen zu müssen. Und ja, das würde ich gerne heute mit euch hier ansprechen und würde mich freuen, wenn es hier eine spannende Diskussion gibt. Vielleicht ist auch jemand schon in der Leitung. Für diejenigen von euch, die hier das am Telefon nach, am Computer hören, sage ich euch einmal die Telefonnummer, mit der ihr euch einbilden könnt. Die Telefonnummer ist 001 219 509 8222. Und den Code habe ich jetzt leider nicht erwartet. Der Code ist 529500. Ich sage doch mal den Code. 529500. Aber vielleicht ist ja schon jemand in der Leitung. Hallo.
Der hieß Die große Stille und das war ein Film über das Kloster Grand Chartreuse und das sind Mönche, die ein sehr radikales, zurückgezogenes Leben leben, die also ihr Leben lang eigentlich jeder in seiner Zelle lebt, nur die sehr strenge religiöse Praxis haben von Gebet und von Meditation und da war immer ein Satz, der da eingeblendet war, der hieß immer, wer nicht alles verlässt und mir nachfolgt, kann nicht mein Schüler sein. Und das Tolle an diesem Film war, dass dieses Nachfolgen natürlich nicht gemeint war, und das war auch durch diesen Film sehr ersichtlich, dass da irgendjemand einem Oberen irgendwie nachfolgt, sondern dieses Nachfolgen war eigentlich eine ganz tiefe Frage und Auseinandersetzung mit der eigenen Hingabe und mit den eigenen Wurzeln. Und war ganz überrascht, wie dann in der Süddeutschen Zeitung dieser Film, der also sehr viel für Aufruhr gesorgt hat, wo stand, dieser Film führt uns zurück zu uns selbst, ein kleines Wunder. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, was du eben auch angeführt hast, dass diese Diskussion oder diese Frage nach dem Religiösen sich ausdehnt, auch auf eine ganz tiefe existenzielle Dimension, wo sowas wie Hingabe oder wie eine Forderung, die an einen von dieser Dimension gestellt wird, sich ja plötzlich wieder ganz aktuell wird.
Das ist ganz spannend, was du sagst, und der Film ist auch ein sehr aufregender Film. Ich habe den auch vor, glaube ich, einem Jahr oder so gesehen. Und ich finde ihn doppelt aufregend. Einerseits den Film selbst, andererseits auch die Tatsache, dass dieser Film so positiv aufgenommen wurde. Und das, was du ganz am Schluss angeschnitten hast, nämlich diese Frage, dass diese Dimension, ich glaube, so hast du dich formuliert, von uns etwas fordert. Ich glaube, das ist so ein Schlüsselsatz, weil der so nicht im Vokabular unserer gängigen Spiritualität ist. Er ist im Vokabular der traditionellen Spiritualität, dass Gott etwas von uns fordert, aber er ist nicht im Vokabular der Spiritualität der letzten 30 Jahre, dass da etwas ist, ob ich das jetzt Gott nenne oder das Absolute oder welche Bezeichnung ich denen immer gebe, aber dass da etwas ist, das etwas von mir fordert. Und wie können wir, zuerst einfach mal zu schauen, dass das wirklich eine andere Dimension ist, als nur etwas zu erfahren. Das ist etwas vollkommen anderes, als zu erfahren, dass es hier nur das eine gibt oder nur das Nichts gibt. Also diesen tiefen Frieden der spirituellen Erfahrung, das ist ein Teil dessen, was Spiritualität ausmacht. Und so zumindest meine These und auch die These unseres Magazins in dieser Ausgabe, da ist auch noch eine andere Dimension, und die ist fordernd. Und dieses fordernd, das macht uns unbequem, weil in dem Augenblick, wo ich sage, da ist etwas oder jemand oder wie auch immer, das etwas von mir fordert, habe ich sozusagen meine Ego-Freiheit nicht mehr, einfach tun und lassen zu können, was ich will. Diese Freiheit, einfach so verrückt zu sein, wie ich will. Sondern da ist etwas, das nimmt mich in die Pflicht. Und das klingt halt alles sehr schnell, sehr, sehr veraltet. Aber ich glaube, das ist es nicht. Oder muss es nicht sein, wenn wir als erwachsene Menschen einfach sehen, Moment mal, das, was in der Tiefe uns hier begegnet, in der Meditation, in der spirituellen Praxis, im spirituellen Gespräch, in welcher Form auch immer, das hat eben auch diesen Charakter. Und wenn ich diesem Charakter nicht gerecht werde, entziehe ich mich eigentlich dem, was diese Dimension ausmacht. Und wie können wir wirklich, um es noch einmal zu wiederholen, moderne, selbstständige Menschen sein und trotzdem diese Dimension nicht übersehen oder links liegen lassen?
Das finde ich sehr interessant, was du sagst, Tom. Ich erlebe das nicht nur in und an mir selber, sondern auch bei meinen Klienten, dass ich meine immer zwei Teile eigentlich sehen kann, dass diese Forderung von einem Teil der Ich-Struktur sehr akzeptiert wird und eigentlich das sogar vorantreibt, und nur dieser narzisstische Ego-Teil, der das Steuerrad halten will und der am höchsten sein will, dass der in die Knie gezwungen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass ein großer Teil in einem Feld dahin gezogen wird und das eigentlich nichts anderes will als diese Hingabe, von der du schreibst und auch gesprochen hast, zu tun, sich hinzugeben.
Ja, da kann man sich einschalten.
Ja.
Ja, ja, also es geht um das dritte Gesicht Gottes, wo das, der Gott ist als Schöpfer. Also ich habe mal gehört, eine Doktrin, eine indische Doktrin, wo die Welt ist als Maya die Äußerung des Gottes Brahman. Und ich glaube, das ist eben das dritte Gesicht Gottes, weil diese Doktrin besagt, dass was auch immer existiert, alles ist der Gott Brahman, in dieser Weise, dass die Realität, die Maya, ist mit unseren Sinnen ertastbar, sie ist in den Bewusstsein alles lebenden Wesens abgebildet, und so kann man sagen, dass der Gott erzählt über sich, über die Realität, in der wir leben. Man kann sagen, dass alles, was wir in den Daten, in den Fakten, in den Sachen, was wir begegnen, wir sehen und verstehen, das alles ist das sind Worte Gottes, das ist die Sprache Gottes. Und so die Beziehung zum Gott verstehe ich als einen Dialog zwischen mir und dem Absoluten, das, was ist mein Tun in meine Taten, sind ein Gespräch mit dem Gott, mit den Worten von ihm, mit den Taten von ihm, also eben mit der Maya. Mhm. Ist es so?
Hey, ist interessant, was Sie sagen, weil ich stimme Ihnen einerseits in dem, was Sie sagen, zu. Andererseits würde ich Sie gern auch ermuntern, anders sich dem Thema zu nähern. Weil ich habe in meiner Einleitung viel gesagt, dass der große Verdienst der Spiritualität der letzten 30 Jahre dieser Verdienst der direkten Erfahrung ist.
Was ist das bitte?
Der Verdienst, dass hier wirklich eine direkte Erfahrung von Spiritualität zugänglich gemacht wird, dass es nicht mehr ein dogmatisches Glaubensverhältnis ist, sondern dass wir aus Erfahrung sprechen können. Und ich glaube, dass wir uns einen großen Gefallen tun, wenn wir hinter diesen Schritt nicht zurückgehen. Das heißt, wenn wir ein Gespräch wie dieses führen, auch eine klare Unterscheidungsgabe in unserer eigenen Wahrnehmung entwickeln, zwischen etwas, was eine Meinung ist, und das kann eine richtige Meinung sein und eine vollkommen zutreffende, oder etwas, was aus meiner Erfahrung zugänglich ist. Weil das, was ich vorher versucht habe anzusprechen, diese Beziehung zum Absoluten, dieses, was auch das zweite Gesicht Gottes ist, weil worauf wir uns beziehen, ist mehr diese Du-Beziehung, also das, was Ken Wilber das zweite Gesicht Gottes nennt, dass man nicht in einer Art und Weise darüber spricht, dass es rein eine intellektuelle Einsicht wird, sondern dass man, während man miteinander im Dialog ist, merkt, dass wir von etwas sprechen, das uns während des Sprechens, während des Miteinander im Gespräch sein, zugänglich ist.
Ja, und dieser Dialog, in dem Fall, wenn es Maya als Gespräch, als Erzählung Gottes von sich selbst ist, dann ist dieses Gespräch die Taten meines Lebens und die Taten gegenüber allen anderen. Und so es soll so sein, dass ich in diesem Gespräch dass ich verstanden werde und dass
ich verstehe, was der Gott, was die Maya mir über den Gott erzählt.
Darf ich eine direkte Frage an Sie richten?
Und in diesem Fall ist genau wichtig, dass meine Taten stimmig sind zu der Situation, in der ich mich befinde.
Darf ich eine direkte Frage an Sie richten?
Ja.
Diese Beziehung zu was immer diese absolute Dimension der eigenen Erfahrung ausmacht, diese Du-Beziehung, die ich versucht habe anzusprechen, die löst zumindest in meiner Erfahrung, und die Vorsprecherin hat es auch angedeutet, zwei unterschiedliche Reaktionen heraus. Da ist ein Teil in meiner eigenen Erfahrung, der fühlt sich zu dieser Hingabe hingezogen, und da ist ein anderer Teil, der will mit dieser Hingabe überhaupt nichts zu tun haben.
Es ist aber sehr schwer.
Meine Frage, ich habe sie noch nicht ganz richtig ausformuliert, ist das etwas, was Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung auch wahrnehmen können?
Die Erfahrung.
Diese Erfahrung, dass da etwas, dass ein Teil in einem ist, der wirklich sich zu dieser Hingabe, zu dieser Hingabe gegenüber diesem Absoluten hingezogen fühlt, und dass da auch ein Teil in einem ist, der mit dem überhaupt nichts zu tun haben will, weil ich einfach meine Unabhängigkeit haben will.
Es ist noch eine Ansicht zu dieser Sache, dass ich fühle mich immer ein Teil des Ganzen. Das heißt, es gibt nichts bloß als der liebe Gott und eben die Maya, die das alles insgesamt als Einheit vorstellt. Und sich dazu doch gut anpassen und stimmig sein, das ist die Aufgabe, die ich in dem Gespräch, im Gespräch der Taten und der realen Welt immer zu suchen ist.
Nee, der Grund, warum ich die Frage so an Sie gestellt habe, ist,
ja, bitte.
Weil wenn in dem Augenblick, in dem wir von der Lebendigkeit unserer eigenen Erfahrung sprechen, sprechen wir ein anderes Gespräch. Da sprechen wir nicht mehr von Ansichtssachen, sondern von Erfahrungsgegebenheiten.
Ja.
Und ich finde es unheimlich spannend, jedes Mal, wenn man miteinander ins Gespräch kommt und diese Ebene des gemeinsamen Erfahrens berührt. In dem Augenblick passiert etwas. In dem Augenblick passiert ein lebendiger Dialog, der weit über das Abgleichen von Ansichten und Einsichten hinausgeht, weil hier Erfahrungen miteinander in Dialog kommen. Und insofern finde ich es eben auch so spannend, wenn Ken Wilber eben sagt, diese drei Perspektiven, diese Ich-Perspektive der mystischen Erfahrung, diese Du-Perspektive der Beziehungsperspektive und der Es-Perspektive des Erfahrens, des Naturprozesses oder des Kosmos als göttlichen Ausdruck gehören zusammen. Und in dem Augenblick, in dem ich wahrnehme und wir zusammen wahrnehmen, Moment mal, das sind Teile unserer eigenen Wahrnehmung, dann sprechen wir von etwas, was absolut gegenwärtig ist und nicht nur eine theoretische Überlegung. Und dann wird der Dialog in einer Art und Weise lebendig, wie kein theoretischer Dialog lebendig sein kann.
Also das ist ein Dialog über die Fakten, über die Taten und nicht nur über die Worte.
Genau, ganz genau.
Und weil eben Worte, die kommen von dem Gehirn, von unseren Vorstellungen, von unseren Begriffen, dann entsteht so wie eine, kann man sagen, eine räumliche, ein Feld, ein Bewusstseinsfeld, in dem ich fühle als ein Teil, und dieses Bewusstseinsfeld geht nach außen auch zu dir, Thomas, oder zu allen, die uns zuhören.
Genau so.
Wenn ich vielleicht noch was kurz ergänzen darf zu meiner Vorrednerin. Ich hatte ja gesagt, dass dieser Satz in dem Film immer hieß, wer nicht alles verlässt und mir nachfolgt, kann ich mein Schüler sein. Und ich fand es dann eigentlich eine sehr schöne Antwort, wie sie gesagt hat, aus ihrer eigenen Praxis und auch aus dem von ihrer Patientin, dass sie diesen Satz eigentlich aufgegriffen hat, dass es in uns einen Teil gibt, der gefordert ist, der etwas verlangt, wo Hingabe ist und wo quasi dieses Nicht-Folgen eigentlich heißt, ich muss etwas anderes, was mir ganz, ganz wichtig ist, und sie hat es also das Ego bezeichnet, muss ich dafür ausgeben. Das heißt, es gibt an dieser Stelle wirklich einen Konflikt, und das, sagen wir mal, das Berührende an dem Film war für mich auch, dass diese Mönche, die eigentlich, sagen wir mal, eine ganz traditionelle Form aufgreifen, dass die also, sagen wir mal, in der Art eigentlich ein ganz exotisches Leben führen, dass die aber in ihrer Menschlichkeit und in dem, wenn man, also man sieht immer nur diese Gesichter von diesen Menschen, dass die etwas absolut Bodenständiges, etwas absolut Reales haben, dass man sich in dieses Gesicht eigentlich, in jedes Gesicht richtig gerne reinschaut. Und wie Stina jetzt angefangen hat, das zu erzählen jetzt von ihrer Arbeit auch mit Patienten, wo also diese Frage nach dieser Hingabe oder nach der Transformation, nach diesem, oder wie du es bezeichnet hast, mit diesem, wer sitzt eigentlich im Steuer im Leben, dass diese tiefe Frage nach dieser Hingabe, nach dieser Forderung, dass die doch tatsächlich Aktualität besitzt und wirklich eine entscheidende Frage ist, die wir lösen müssen. Also da ist irgendwas ganz Dringliches, warum wir uns dem stellen müssen. Und dieses Dringende hat etwas sogar mit dem zu tun, was uns in der Tiefe als Menschen überhaupt ausmacht.
Ich möchte auch gerne was dazu sagen.
Ja.
Ich erlebe öfter sozusagen eine Gleichzeitigkeit, dass ich diese Hingabe als was ganz Befreiendes erlebe und gleichzeitig als so eine große Forderung, dass ich denke, meine Güte, ist das schwer? Ist das schwer, das wirklich zu leben und mich dem hinzugeben? Also es ist sozusagen, wie wenn ich auch keine andere Wahl habe. Und dass das Befreiende und das schwere Element wie in eins zusammenfallen. Also in dem, wie ich dann versuche, das, oder das, mein, was ich unter dem Spirituellen verstehe, das sozusagen im Alltag zu leben.
Mhm.
Aber dass ich ganz deutlich spüre, dass das eine immense Forderung ist und nicht ein mich hingeben und dann darin mich sozusagen nur wohlfühlen und nur das Helle sehen.
Ich würde das noch ein bisschen anders formulieren, das Schlüsselwort ist wirklich für mich, ist ja auch verschiedentlich gefallen, aber es fällt mir nochmal neu auf, wirklich Erfahrung, also tiefe, authentische Erfahrung, und von da ausgehend entsteht, also oder daran gekoppelt ist eigentlich letztendlich diese Hingabe, und daraus entstehend dann wieder auch Verantwortung. Das passt dem, was gerade auch gesagt wurde, ne, sich so eine Dringlichkeit fühlen, etwas zu tun und quasi damit eine Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch diese Unterscheidung zu dem früher, also oder wie passt das zum modernen Menschen? Früher war es mehr aus dieser Glaubenserfahrung heraus und jetzt ist es aus einer tieferen oder aus einer anderen inneren tieferen Erfahrung, aus der diese Verantwortung und damit die Hingabe auch entsteht. Ist das irgendwie deutlich geworden?
Ja.
Ich würde da gern fragen, was du mit Erfahrung meinst.
Also Erfahrung des tiefen Seins oder das, was Tom vorhin beschrieben hat, was in den letzten 30 Jahren wieder neu an spiritueller, wie an neuen spirituellen Zugängen gefunden haben. Das ist ja eine andere Erfahrung als die Glaubenserfahrung im Christentum.
Ich meine, das, was du ansprichst, berührt ja auch eine sehr, sehr interessante Dimension, auch des Unterschieds zwischen dem, was man einen dogmatischen Glauben nennen kann und dem, was man eine authentische Spiritualität nennen kann, weil aus einem dogmatischen Glauben heraus ist diese Hingabe oder auch diese Unterordnung ja etwas Äußeres.
Ja, eine Art Pflicht sozusagen.
Pflicht ist es, glaube ich, in beiden Fällen. Es kommt darauf an, was man unter dem Wort Pflicht versteht. aber es ist etwas, was eine dogmatische Qualität hat, wo ich aus einem bestimmten dogmatischen Zusammenhang, weil ich eben Christ bin oder weil ich Muslim bin oder weil ich gläubiger Hindu bin und an die Heiligen Schriften glaube, das und das und das für richtig empfinde, also oder für richtig denke, obwohl es nicht aus meiner inneren Erfahrung kommt. Und das, was du ansprichst und das, was ich auch vorher versucht habe herauszuarbeiten, ist eine innere Erkenntnis, dass diese Dimension des Absoluten, wenn man wirklich in der eigenen Erfahrung hineinschaut, diese vertikale hierarchische Struktur hat. Dass da wirklich etwas ist, was mich übersteigt und etwas, das mich fordert. Und wenn ich aus der Erfahrung heraus dem begegne, hat es eine ganz andere Qualität. Weil es ist meine innere Erkenntnis, dass es diese Struktur hat. Es ist nicht etwas, was ich lese oder was mir jemand sagt, sondern es ist etwas, was aus der eigenen Spiritualität geboren worden ist. Und hier kommt einfach auch das wieder zum Tragen, was ich schon jetzt mehrmals reingebracht habe, was wirklich der Verdienst der postmodernen Spiritualität ist, diese Betonung auch der eigenen authentischen Erfahrung. Und das Einzige, was hier wirklich sich abgrenzt davon, ist, dass diese authentische Erfahrung vielleicht nicht weit genug geht, weil sie diese Dimension, nämlich dass eben dieses Absolute nicht nur etwas ist, was sich als Friede, als Alleinheit, als wie auch immer ekstatisches, religiöse Erfahrung wahrnehmen lässt, sondern eben auch als Forderung wahrnehmen lässt. Und zumindest meine Idee dahinter, oder das, was ich mir denke, was der Grund ist, warum wir in unserer eigenen Erfahrung diesen Schritt nicht machen, dass man hier wirklich sieht, Moment mal, das hat ja wirklich auch diese fordernde Dimension, ist, dass ich es nicht haben will. Weil da ein Teil in mir ist, und das haben jetzt ja einige von den Vorrednern auch mit angesprochen und ich auch schon vorher, da ist etwas, das steht dem sehr entgegen, weil wenn da wirklich so eine Dimension ist, die etwas will, und zwar von mir will, dann habe ich ja nicht die Freiheit, so verrückt zu sein, wie ich möchte. Ich habe nur die Freiheit, und das ist nämlich eine andere Freiheit, meinen eigenen tiefsten Erkenntnissen gerecht zu werden. Und da sehe ich diesen Konflikt zwischen dem Teil, und das würde ich eben auch das Ego nennen, der überhaupt nicht in Betracht zieht, etwas anderes zu wollen als das, was gerade mein Bedürfnis ist, und der Ehrfurcht und dem Respekt und der Hingabe vor einer tiefen spirituellen Erkenntnis, dass es hier eine höhere Dimension gibt, mit der man in Beziehung sein kann.
Ja, ich glaube, dass dieser Konflikt, das ist der, den wir sozusagen als moderne Menschen, die eben auch diese andere Seite der letztendlich ja auch, die ja auch letztendlich unserer Selbstständigkeit und unseres Ich entscheide, wie ich möchte und wonach mir ist, daraus entstanden ist. Weil dadurch gibt es überhaupt, oder sind diese beiden Teile im Menschen viel deutlicher geworden. Ich gab es ja vor 200-300 Jahren, als der Glaube einfach so stark war, gar nicht, gab es diese Seiten nicht so stark. Und darin liegt quasi die neue freie Entscheidung, für welche Seite, für welches Gewicht entscheide ich mich denn mehr.
Ja.
Vielleicht macht es diese Forderung auch noch eigentlich viel, oder verschärft die eigentlich noch, weil ich im Gegensatz zu einem traditionellen Hintergrund jetzt diese Verantwortung eben als Individuum habe und da noch mal ein anderes Gewicht drin liegt. Also durch diese durch diese Möglichkeit auch mich zu entscheiden. Auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit, auf der anderen Seite ist es fast wie ein freiwilliger Zwang, halt dieser Forderung nachzugehen. Im Grunde. Und,
Das ist unheimlich spannend, was du sagst, weil das ist die Befreiung aus der Unmündigkeit, die du ansprichst. Das ist das, was Kant unter Aufklärung versteht. Und aus dem heraus diese tiefe Erkenntnis zu haben, dass ich in Eigenverantwortung zu etwas aufgerufen bin, hat eine ganz andere Implikation, weil ich in meiner ganzen Freiheit hier auf etwas antworten muss, was eine eigene Erkenntnis ist. Und das, was auch vorher schon als Wort hochkam, mehrere Male, das ist dann Verantwortung. Weil ich kann gar nicht Verantwortung übernehmen, ohne dass ich aus meiner eigenen Freiheit heraus handle.
Genau. Ja, genau. Ja, ich finde das auch ganz spannend, der Bogen, der jetzt gespannt wurde von der traditionellen zur postmodernen und der nächste Schritt. Und im traditionellen Kontext hatten wir keine Wahl. Es war, ja, die Menschen waren an einen Glauben gebunden oder wurden unterdrückt von diesem Glauben und es wurde ihnen aufoktroyiert. Und dann die Erfahrung in der Postmoderne, erstmal diese Leichtigkeit zu erleben und diese Spiritualität, die erstmal diese leichte Spiritualität zu erleben und jetzt diese Freiheit zu sehen, einmal die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen und auch, dass ich die machen kann, wenn ich mich dazu entscheide. Und dann auch zu sehen, ich fand das vorhin sehr schön, dieser Begriff freiwilliger Zwang. Und zu sehen, wenn ich frei werden will, dann muss ich mich immer wieder dazu entscheiden. Und das ist jetzt, und da empfinde ich dann auch die Verantwortung. Die kommt dann mit ins Spiel. Und die macht aber Spaß, diese Verantwortung zu übernehmen, weil ich mit jedem Schritt, den ich in diese Richtung mache, spüre, wie ich auf einer anderen Ebene frei werde.
Also wegen der Freiheit, da kann ich bloß zu sagen, es geht doch um stimmig zu sein zu der Situation. Um die Stimmigkeit ist genau entspricht den vermuteten Gedanken oder Empfehlungen Gottes. Die Stimmigkeit muss sein. Ich habe nicht ganz volle Freiheit. Ich muss gut tun.
Da haben Sie vollkommen recht. Die Freiheit, und ich glaube, das haben auch die Vorredner so angesprochen, von der wir sprechen, ist die Freiheit, stimmig zu sein. Ich finde das Wort stimmig sein ein wunderschönes Wort, weil in dem Wort stimmig schwingt mit, dass etwas miteinander eingestimmt sein muss. Das heißt, stimmig heißt schon, dass etwas mit etwas in Einstimmung ist.
In Harmonie.
Genau. Aber die Freiheit, wirklich das aus meiner eigenen Erfahrung zu sehen, Moment mal, das ist ja nicht stimmig. Und das nicht sozusagen aus einer dogmatischen, aus einem dogmatischen Denken heraus, sondern wirklich, weil ich sehe, Moment mal, das ist ja nicht stimmig. Da liegt sehr viel drin. Endo Cohen hat sogar einmal gesagt, ein Zeichen von Erleuchtung ist, das englische Wort heißt Appropriateness, Angebrachtheit. Aber ich würde es in dem Sinn, was Sie gesagt haben, durchaus auch mit Stimmigkeit übersetzen. Wirklich zu sehen, dass mein Handeln Ausdruck und stimmiger Ausdruck meiner tiefsten Erfahrung ist. Und nicht in meiner tiefsten Erfahrung, sondern das würde gar nicht zu weit greifen, sondern Ausdruck wirklich der höchstmöglichen Erfahrung ist.
Ich kann finden die Freiheit, aber auf einem anderen Wege. Nämlich, ich versuche mich, soweit es geht, meine Habgier, mein eigenes Ego, meine alle Ego-Verbindlichkeiten und Sturheiten zu lösen und abzugeben und verändern das alles, was ich erfahre und was ich habe, was ich machen soll, als eine Treuhand über das, das mir vertraut wurde. Also, dass ich nicht mein Eigentum, sondern das alles, was ich habe, ist mir bloß vertraut und ich soll treuhänderisch darüber wachen. Und es ist nicht meins. Und dann bin ich frei, weil ich habe keins, ich habe nichts, auch mein Ego ist weg. Bin ich frei.
Sehr schön. Ich finde es wirklich sehr spannend, dass wir hier auf den Begriff der Freiheit zu sprechen kommen, weil eine Art und Weise, das wirklich auf den Punkt zu bringen oder auf den Punkt anzusprechen, worüber wir gerade reden, ist auch die Frage, wer oder was soll denn hier frei sein? Weil in dem Augenblick, in dem ich die Frage so stelle, ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, dass die eine Freiheit die Freiheit meines Getrenntseins ist und die andere Freiheit ist eine vollkommen andere Freiheit. Das ist die Freiheit dessen, was nie getrennt war, als ein Ganzes. Und es kann nicht beides frei sein. Wenn meine Getrenntheit frei ist, sprich mein Ego, ist das ein Einbruch in die Freiheit des Ganzen. Wenn ich aber in die Tiefe gehe, in der spirituellen Erfahrung, in der ich eben erfahre, dass diese Getrenntheit letztendlich nicht wahr ist, wird etwas anderes relevant, was frei sein möchte. Und das ist eben nicht die Freiheit meines Getrenntseins, sondern die Freiheit dessen, was sie, wie auch vorher angesprochen hat, was stimmig ist, dem Ganzen gegenüber. Aber es kann nicht beides frei sein.
Also was ich ja ganz spannend finde, ich habe dem Gespräch zugehört, was mir ganz klar geworden ist, ich habe sozusagen zwei Teile und der eine Teil kann mit Gott sprechen und das kann der andere nicht. Und das, was mit Gott sprechen kann, also das ist nach meiner Erfahrung der Teil, den zieht es da wirklich hin und so kann ich das nur ausdrücken. Aber ich finde es fantastisch, dass ich zwei Teile habe.
Ja, in dem Augenblick nämlich, in dem ich wirklich das auch sehe, dass es hier zwei Teile in mir gibt, in dem Augenblick habe ich, um nochmal das Wort Freiheit reinzubringen, die Freiheit, mich entscheiden zu können.
Das ist doch das, was ich vorhin sagen wollte, dass die Entscheidung, dass ich entscheiden kann, also die Freiheit zu entscheiden. Das
genau.
War das Wesentliche, ja.
Genau.
Aber das, der Gespräch, das Dialog mit Gott ist nicht mit Worten, sondern mit Taten, mit meinen Entscheidungen. Hier ist das Gespräch, aber Gespräch in Einführungszeichen, weil das ist Gespräch Taten gegen Taten. Meine Entscheidungen und mein fleißig Verhalten, damit es eben stimmig wird.
Ja.
Wobei ich sehr spannend finde, wenn ich weiß, mit welchem Teil ich mit Gott sprechen kann, dann kann ich auf den Teil, also kann ich mich für den Teil entscheiden. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung.
Genau.
Gott spricht über Maya, über die Realität, über sein Geschöpf.
Okay, wir kommen auch jetzt langsam an das Ende unserer Zeit. Vielleicht, dass es noch eine Wortmeldung gibt. Ich finde das eine sehr spannende Diskussion und ich finde es auch sehr spannend, dass wir über ein Thema, das angefangen hat mit einer Beziehung zu Gott, zum Thema der Freiheit gekommen sind und eigentlich, so zumindest mein Eindruck, uns darin gefunden haben, dass das gleiche Thema ist. Wenn es jetzt noch vor allem jemanden gibt, der noch nicht gesprochen hat, für eine Meldung, glaube ich, wäre hier noch Platz.
Dann möchte ich noch kurz was sagen, was mir noch so kommt. Es ist, wenn wir das jetzt nochmal so reflektieren, dann kein Zufall, dass ich mit Gott spreche oder Gott mit mir, sondern nochmal, ich kann steuern, es ist meine Entscheidung, dieses Gespräch zu führen.
Ich glaube, das stimmt, ja.
Und das hat dann nichts mehr mit, ich guck mal, was kommt, sondern also es sind die bahnbrechend sowas.
Ja, da liegt nochmal eine Verantwortung drinnen.
Ja.
Hi.
Ich habe noch kurz eine Frage, wenn das noch zeitlich passt.
Ja.
Dieser Teil, der dann mit Gott spricht, ist das das, was wo Andrew immer spricht, von das authentische Selbst? Weil das Ego kann ja dann eigentlich gar nicht mit Gott sprechen, wenn ich jetzt die Terminologie benutze.
Das ist eine große Frage, um ganz am Schluss zu stellen.
Okay.
Weil, lass es mich so sagen, Endo differenziert hier auch zwischen einem Ego jetzt im Sinne meiner individuellen Existenz und ein Ego im Sinn von dem Bestehen auf Getrenntheit. Weil wir sind eben auch individuelle Existenzen, und diese individuelle Existenz kann sehr wohl in Beziehung zu Gott sein. Nämlich in Hingabe. Weil das authentische Selbst, das ist nichts anderes als dieser Impuls selber. Aber ich kann, aber dieses individuelle Selbst kann in Hingabe zu diesem Impuls sein.
Aber das oder mit stimmig sein, um das Wort nochmal aufzugreifen.
Ganz genau. Aber das ist wahrscheinlich auch wirklich Thema für ein ganz anderes und neues Gespräch und sicher eine ganz spannende Frage. Okay, herzlichen Dank für die rege Beteiligung. Wie gesagt, nächste Woche haben wir einen Gast, Anna-Katharina Demelt, und wir sprechen hier auch über die über Hierarchie, und hier kommt eine sehr spannende anthroposophische Sichtweise rein, auf die ich mich schon sehr freue. Ich freue mich auf nächste Woche und hoffe, euch auch wieder mit hier dabei zu hören. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.